Stell dir vor, du bist gerade 16 Jahre alt geworden. Der Wecker klingelt mitten in der Nacht und du ziehst dir diese kratzige Klammer-Arbeitskleidung an. Und du gehst zu deinem neuen Job. Aber dieser Job bedeutet, dass du in einen engen Käfig steigst. Ein Käfig, der dich hunderte Meter tief in die absolute Dunkelheit unter die Erde hinablässt. Von diesem Tag an schwebst du jede einzelne Minute deiner Schicht in tödlicher Gefahr.
Ja, und das Schlimmste daran ist eigentlich für dich, für deine Familie und alle um dich herum, ist das völlig normal.
Genau das ist es.
Und genau an dem Punkt hören historische Dokumente auf, nur Papier zu sein und fangen an, uns wirklich den Atem zu rauben. Weil wir betrachten Geschichte ja oft als eine Abfolge von, naja, abstrakten Zahlen. Aber hinter jeder dieser Zahlen steht halt ein Mensch, der genau diesen Käfig betreten hat.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Für unsere heutige Recherche haben wir nämlich einen echt faszinierenden Quellenstapel vor uns.
Absolut.
Im Zentrum steht eine unglaublich detaillierte Familienchronik. Die wurde erst kürzlich, also im März 2026, von einem Mann namens Ernst Egerner zusammengetragen. Er hat das Leben seiner Großeltern wirklich akribisch rekonstruiert.
Eine echte Fleißarbeit.
Ja, total. Dazu haben wir offizielle Sterbeurkunden, vergilbte Arbeitsbücher und Berichte aus der damaligen Lokalpresse. Und unsere Mission für diesen tiefen Einblick heute? Wir rekonstruieren das zweitgrößte Grubenunglück der deutschen Geschichte. Die Katastrophe auf Grube Anna II in Alsdorf im Jahr 1930.
Aber wir tun das eben nicht aus der Vogelperspektive, richtig?
Genau. Nicht durch die Linse von Historikern, sondern direkt durch die Augen des jungen Bergmanns Johann Brosius und seiner Frau Rosa. Also wo genau befinden wir uns eigentlich, wenn wir in dieses Leben einsteigen?
Also wir sind in den 1920er Jahren in der Region um Aachen. Genauer gesagt in den Bauerndörfern Schaufenberg und Kellersberg. Die gehören heute zu Alsdorf.
Okay.
Und um das Leben von Johann zu verstehen, müssen wir uns kurz die Machtstrukturen dieser Region ansehen. Die ganze Gegend war damals fest in der Hand des Eschweier Bergwerksvereins, kurz EBV.
Der EBV?
Genau. Und der EBV war halt nicht einfach nur eine Firma, bei der man sich mal eben beworben hat. Das war ein allumfassendes Ökosystem.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie so eine moderne Firmenstadt, wie man sie heute vielleicht aus Tech-Zentren kennt?
Eigentlich noch extremer. Weil der EBV besaß natürlich die Gruben, aber er baute eben auch die Siedlungen für die Arbeiter. Er baute die Bäckereien, die Konsumvereine, finanzierte die gesamte Infrastruktur.
Wow.
Das heißt ganz praktisch, dein Arbeitsplatz, dein Dach über dem Kopf und die Versorgung deiner Familie – all das hing an einem einzigen Faden. Wenn du da entlassen wurdest, verlorst du nicht nur dein Gehalt. Du standst buchstäblich auf der Straße.
Das ist krass.
Ja. Wenn du in dieser Zeit als Sohn eines Bergmanns geboren wurdest, war der Weg unter Tage kein Berufswunsch. Es war einfach ein sozioökonomischer Zwang.
Das ist ein bisschen, als würde, stell dir vor, der Algorithmus deines Lebens zeigt dir bei der Berufswahl exakt einen einzigen Suchtreffer an. Und der bedeutet Dunkelheit, Staub und Lebensgefahr.
Das trifft es ziemlich gut, ja.
Und wir sehen das bei Johann echt extrem deutlich. Er wird am 17. März 1906 in Schaufenberg geboren. Und wenn ich mir hier die Kopie seines ersten Arbeitsbuches ansehe, das wurde am 9. März 1920 von der örtlichen Polizeiverwaltung ausgestellt, da war der Junge gerade mal 13 Jahre alt. Und mit frisch 14, also am 18. März, fängt er offiziell an zu arbeiten. Aber warte mal, gab es 1920 in der Weimarer Republik nicht längst Gesetze gegen Kinderarbeit?
Was hier faszinierend ist, ja, die gab es durchaus. Im Deutschen Reich war Kinderarbeit unter 14 Jahren eigentlich stark eingeschränkt. Aber der Bergbau hatte halt eine dermaßen immense Bedeutung für die Volkswirtschaft, auch wegen der Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg, dass es Ausnahmeregelungen gab.
Ah, okay. Es gab also Schlupflöcher.
Genau. Jungen wie Johann durften für sogenannte leichte Tagesarbeiten eingesetzt werden.
Was heißt das konkret?
Das hieß Kohle sortieren, Waggons reinigen, Material transportieren. Alles über Tage. Der wahre, richtig harte Bruch in seinem Leben passiert dann aber 2 Jahre später.
Richtig, die Quellen zeigen das ganz klar. Am 1. April 1922, er ist da gerade 16 geworden, wird er Schlepper. Er geht unter Tage.
Ja, Und das ist nicht einfach ein Abteilungswechsel. Das war ein massiver Einschnitt. Als Schlepper unter Tage zu arbeiten, war eine der brutalsten körperlichen Erfahrungen, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Weil er diese schweren Wagen ziehen musste.
Genau.
Johanns Aufgabe war es, die mit Kohle beladenen Wagen, die wogen oft hunderte Kilo, von Hand durch die Stollen zu den Hauptförderstrecken zu ziehen oder zu schieben. Und wir sprechen hier von Stollen, die oft weniger als einen Meter hoch waren.
Weniger als einen Meter?
Ja.
Da kann man ja nicht mal stehen. Absolut nicht. Das heißt, er hat diese immensen Gewichte im Halbdunkel, gebückt oder auf Knien kriechend, durch den feinen, allgegenwärtigen Staub gezogen. Ab diesem Tag, mit 16, schwebte er täglich in akuter Lebensgefahr. Er war jetzt ein vollwertiges Mitglied der Untertagebelegschaft.
Wenn ich mir das so anhöre, frage ich mich ernsthaft, hatten diese jungen Männer bei diesem Pensum und dieser allgegenwärtigen Gefahr überhaupt den Raum oder die Kraft, so etwas wie ein normales Privatleben aufzubauen?
Erstaunlicherweise ja. Es war oft genau diese permanente Dunkelheit, die diesen extremen Drang nach einem ganz bürgerlichen, hellen Leben über Tage befeuerte.
Interessant.
Die Solidarität unter den Bergleuten, die sie unter Tage brauchten, übertrug sich auf die Dorfgemeinschaften. Man heiratete sehr jung, man gründete Familien. Man versuchte einfach, diesem harten Rhythmus der Sirenen eine eigene Normalität entgegenzusetzen.
Und genau da tritt Rosa in unsere Geschichte. Rosa Winter. Sie stammt aus Krellersberg und ist nur 3 Monate älter als Johann.
Mhm.
Im September 1929 heiraten die beiden. Zuerst standesamtlich und dann gibt es die große kirchliche Hochzeit in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Krellersberg. Die Quellen zeigen hier richtig dieses klassische Aufbruchsszenario. Sie ziehen in die Bahnstraße 13, Rosa wird schwanger. Für einen winzigen Moment sieht es in diesen Unterlagen so aus, als hätten sie es geschafft, sich ihr eigenes kleines Stück Glück zu erkämpfen.
Ja, ein Moment, der leider genau 13 Monate hielt. Und dann brach der 21. Oktober 1930 an.
Ein Dienstag. Johann, mittlerweile 24 Jahre alt, hat die Frühschicht auf der Grube Anna 2. Laut den Berichten passiert es um exakt 7.29 Uhr morgens. Eine gewaltige Explosion zerreißt den Eduards Schacht auf der 360 Meter Sohle.
Richtig.
In den Aufzeichnungen ist die Rede von einer, ich lese das mal vor, Schlagwecker-Explosion, auf die sofort eine Kohlenstaubexplosion folgte. Warte mal, bevor wir auf die verheerenden Folgen schauen, erklär mir das mal kurz. Methangas? Okay, das verstehe ich, das explodiert. Aber Kohlenstaub? Ich dachte immer, Kohle brennt einfach nur langsam im Ofen vor sich hin. Wieso explodiert Staub?
Die Physik dahinter ist wirklich faszinierend und leider auch grausam zugleich. Es geht hierbei rein um die Oberfläche. Ein massiver Block Kohle brennt langsam, weil der Sauerstoff ja nur an die äußere Schicht herankommt.
Ja, logisch.
Wenn du diesen Block aber zu feinstem Staub zermahlst, und genau der entsteht beim ständigen Abbau unter Tage und lagert sich überall auf den Böden und an den Wänden ab, dann vergrößert sich die Oberfläche millionenfach.
Das heißt, jedes einzelne Staubkorn ist extrem brennbar und komplett von Sauerstoff umgeben?
Ganz genau. Was an diesem Morgen passierte, war eine absolut tödliche Kettenreaktion. Zuerst sammelte sich Methangas aus den Flözen, das ist das sogenannte Schlagwetter. Ein einziger Funke genügt und dieses Gas explodiert.
Und das allein ist wahrscheinlich schon schlimm genug.
Das allein ist zerstörerisch, ja. Aber die Druckwelle dieser ersten Gasexplosion fegt dann durch die engen Stollen und wirbelt den gesamten abgelagerten Kohlenstaub in die Luft. Plötzlich hast du da ein perfektes Gemisch aus Sauerstoff und hochbrennbarem Staub. Die Flamme der ersten Explosion entzündet dann diese riesige Staubwolke.
Wahnsinn!
Das Ergebnis ist quasi eine thermobare Bombe. Die Kohlenstaubexplosion ist ungleich gewaltiger. Sie rast mit Überschallgeschwindigkeit durch die Schächte.
Mit Überschallgeschwindigkeit? Unter Tage?
Ja, absolut. Und dabei saugt sie den gesamten Sauerstoff aus der Umgebung auf.
Das erklärt natürlich diese schiere Zerstörungskraft, von der die Lokalpresse berichtet. Die Zeugenaussagen in den Quellen beschreiben, wie ein 36 Meter hohes, massives, stählernes Fördergerüst einfach komplett aus seinen dicken Betonfundamenten gerissen wird.
Mhm.
Es stürzt um und zerschmettert die Waschkaugengebäude und die Verwaltung. Eine meterhohe Feuersäule schießt aus dem Schacht in den Himmel. Die Druckwelle über Tage ist so stark, dass in der nahegelegenen Siedlung die Fensterscheiben zerbersten und Türen aus den Angeln fliegen. Und unter Tage, da arbeiten zu diesem Zeitpunkt 650 Männer.
Ja, und von diesen 650 Männern sterben 246. Dazu kommen dann noch 25 Tote über Tage, eben weil die Gebäude einstürzen.
Krass.
Das sind insgesamt 271 tote Kollegen der Belegschaft an einem einzigen Dienstagmorgen. Plus über 300 teils schwer Verletzte. Wer die eigentliche Druck- und Feuerwelle da unten überlebte, hatte danach kaum noch eine Chance.
Warum? Wegen des fehlenden Sauerstoffs?
Genau, und wegen der Gase. Die Kohlenstoffexplosion produziert massive Mengen an Kohlenmonoxid, die sogenannten Nachschwaden. Die meisten Bergleute, die tiefer im Berg gefangen waren, erstickten einfach lautlos in der Dunkelheit.
Johann Brosius war einer von ihnen. Die offizielle Sterbeurkunde, die wir hier haben, hält fest. 21. Oktober 1930, 7.30 Uhr. Eine einzige Minute nach der Detonation war sein Leben vorbei. Er fand keinen Ausweg mehr, er war 24.
Ja, ein unfassbares Schicksal.
Aber jetzt drängt sich mir mal eine sehr praktische Frage auf. 271 Tote, hunderte Verletzte, auf allen Schlag. Wie managt eine Verwaltungsorganisation im Jahr 1930 überhaupt so ein apokalyptisches Szenario? Es gab ja keine Kriseninterventionsteams mit Handys, keine digitalen Datenbanken.
Die ehrliche Antwort ist, der behördliche Apparat kollabierte in den ersten Tagen fast völlig. Stell dir nur mal dieses logistische Chaos vor. Die Waschräume der Zeche wurden hastig zu improvisierten Leichenschauhäusern umfunktioniert.
Schrecklich.
Frauen und Kinder standen zu Hunderten an den Toren und schrien verzweifelt nach Informationen. Es gab auf einen Schlag 146 Witwen, 9 Vollwaisen und 203 Halbwaisen. Die Polizei und die Grubenleitung mussten unter Lebensgefahr Leichen bergen. Sie mussten sie reinigen, was wegen der schweren Verbrennungen und des dichten Staubs extrem schwer war, und sie dann von den Angehörigen identifizieren lassen.
Das muss ein absoluter Albtraum gewesen sein.
Das war es. Und in diesem absoluten Ausnahmezustand passiert dann ein bemerkenswerter bürokratischer Fehler, der uns heute, finde ich, tief in die Überforderung dieser Menschen blicken lässt.
Du meinst den Eintrag auf Johanns Sterbeurkunde?
Ja. Genau den. Die Polizeiverwaltung in Alsdorf meldete dem örtlichen Standesamt den Tod von Johann Brosius zunächst unter einer völlig falschen Urkundennummer. Man vertauschte seinen Fall mit dem anderen Opfer, dem erst 17-jährigen Lehrling Franz Schönenberg.
Das ist so ein Moment, in dem die Realität einfach einbricht. Ein Beamter, wahrscheinlich völlig übermüdet, umgeben vom Geruch von Rauch und Tod, verrutscht einfach in einer Liste. Aber anstatt das in diesem kompletten Chaos einfach irgendwie abzuhaken, wird dieser Fehler in den Dokumenten aufwendig korrigiert.
Richtig. Der zuständige Standesbeamte, ein Herr Helpenstein, setzt später akribisch einen hochoffiziellen Randvermerk. Er dokumentiert diesen Irrtum förmlich für die Nachwelt, streicht Druckworte durch und zählt dann penibel am Rand auf, wie viele Wörter gestrichen wurden.
Wahnsinn.
Die korrekte Sterbeurkunde für Johann ist dann die Nummer 97 statt der 79. Wenn man das psychologisch betrachtet, ist das wirklich faszinierend. Inmitten der größten anzunehmenden Katastrophe klammert sich dieser Beamte an die strengen Regeln des deutschen Personenstandwesens.
Als würde ihm das Halt geben.
Absolut. Wenn die Welt um dich herum explodiert, ist das Setzen eines korrekten Randvermerks vielleicht der einzige Weg, um das Gefühl zu haben, irgendwie die Kontrolle zurückzugewinnen.
Der verzweifelte Versuch, das Chaos einfach wegzustempeln. Aber logistisch gesehen, die Leichen waren irgendwann geborgen, die Papiere gestempelt. Was passierte dann? Hier wird es nämlich wirklich interessant.
Ja, der Übergang vom bürokratischen Chaos zur kollektiven Trauer.
Genau. Wir haben in den Quellen Zeitungsberichte von der Beisetzung am 25. Oktober, also 4 Tage später. Und die Dimensionen, die da beschrieben werden, sprengen alles. Die Zeitungen schreiben von etwa 150.000 Menschen, die nach Alsdorf kamen. 150.000.
Das ist unglaublich, ja.
Das ist, als würde ein modernes Popkonzert oder ein riesiges Staatsbegräbnis stattfinden. Und das für einfache Arbeiter. Wie ging das überhaupt?
Das war eine logistische Meisterleistung der Reichsbahn. Um diese enormen Menschenmassen zu bewältigen, mussten Sonderzüge aus dem gesamten Rheinland und dem Ruhrgebiet eingesetzt werden.
Und das alles in 4 Tagen organisiert?
Ja. Telegrafisten arbeiteten Tag und Nacht, um die Fahrpläne anzupassen. Es ging hier ja nicht nur um Angehörige, sondern das war eine immense Solidaritätswelle der gesamten Arbeiterschaft, sogar aus dem In- und Ausland.
Der Journalist der Lokalpresse schreibt, die Bräucherstraße sei schwarz voll Menschen gewesen. Und man muss sich echt mal die physische Realität dieser Beerdigung vorstellen. Allein Johanns Heimatort Kellersberg hatte 62 Tote zu beklagen.
Mhm.
An diesem einen Tag wurden dort 44 Särge gleichzeitig zur letzten Ruhe geleitet. Kannst du dir vorstellen, dass fast jede Straße deines Ortes persönliche Trauer trägt? Die Zeitung beschreibt eine endlose Parade. Jägerkapelle, Kirchenchöre, Kriegerverein, Feuerwehr. 8 schwere von Pferden gezogene Wagen transportierten je 5 bis 6 Särge. Oben am Himmel zog ein Flieger seine Runden, während unten am Massengrab, das war 16 Meter lang und 7 Meter tief, Fahnen gesenkt wurden und "Ich hatte einen Kameraden" gespielt wurde.
Das ist ein Bild, das man kaum fassen kann.
Und an diesem Grab wurden dann Reden gehalten. Pfarrer Klinkenberg von der katholischen Kirche sprach vom Kreuz als Zeichen des Triumphes, um irgendwie Trost zu spenden. Er sagte, sie sind nicht ganz verloren. Aber besonders aufschlussreich ist die Rede des anderen Pfarrers, Gladiszewski.
Ja, da stimme ich zu. Gladiszewski mahnte nämlich angesichts der tiefen Kluft im Volk, er nannte die Katastrophe ein Memento Mori, also ein Gedenke des Todes, aber eben auch ein Memento Vivere, ein Gedenke des Lebens. Er forderte am Grab dazu auf, dass diese Tragödie helfen müsse, Zitat, die furchtbare Kluft zu überbrücken, die im Volke klafft.
Warte mal. Er nutzt ein Massenbegräbnis, an dem 44 Särge vor ihm stehen, für so einen gesellschaftlichen Appell? Wie kam das denn bei den trauernden Familien an, wenn der Pfarrer anfängt, über gesellschaftliche Klüfte zu sprechen?
Aus heutiger Sicht mag das vielleicht übergriffig wirken. Aber wir müssen uns das Jahr 1930 ansehen. Die Weimarer Republik befand sich in ihrer Endphase. Die Weltwirtschaftskrise wütete, es gab Massenarbeitslosigkeit. Die Gesellschaft war in extreme politische Lager zerrissen, von ganz links bis ganz rechts.
Stimmt, da gab es ja blutige Kämpfe auf den Straßen.
Genau. Pfarrer Gladiszewski hat seinen politischen Wahlkampf betrieben. Wir beziehen hier keine Stellung, aber wir müssen seinen Kontext sehen. Er stand vor einem gigantischen Massengrab und war sich der extremen Zerbrechlichkeit der Gesellschaft bewusst. Es war eher ein verzweifelter Aufruf zur Solidarität.
Verstehe. Er meinte, wenn uns der Tod alle gleich macht, sollten wir das im Leben auch hinkriegen.
Richtig. Er nahm den Schock der Katastrophe, bei der die Kohle ja nicht nach Konfession oder politischer Gesinnung unterschieden hatte, als letztes Warnsignal für die Lebenden, sich nicht gegenseitig zu zerfleischen. Das zeigt uns sehr deutlich, wie tief die Risse damals waren, wenn das selbst bei einer kollektiven Trauerfeier angesprochen werden musste.
Wenn wir das jetzt mal mit dem großen Ganzen verbinden, diese Reden enden irgendwann. Die Kameras und Menschenmassen verschwinden wieder. 150.000 Menschen fahren nach Hause und es wird still in Alsdorf.
Und genau in dieser Stille fängt für die Hinterbliebenen der eigentliche Albtraum erst an. Wenn wir jetzt mal von dieser riesigen Vogelperspektive zurückzoomen, direkt auf das Leben von Rosa Brosius.
Ja, lassen wir die Zahlen hinter uns. Die unfassbare persönliche Tragödie. Rosa war erst 24 Jahre alt. Sie war frisch verheiratet und hochschwanger. Und am 21. Oktober verliert sie nicht nur Johann.
Nein.
Unsere Dokumente zeigen, dass unter den 271 Toten auch ein Karl Winter ist. Er war erst 21. Rosa hat an exakt demselben Morgen, durch exakt dieselbe Explosion, ihren Ehemann und ihren jüngeren Bruder verloren.
Und dann kommt dieses menschlich so tief berührende Detail in der Chronik. 9 Monate später, am 14. Juli 1931, bringt Rosa ihre Tochter Johanna zur Welt. Ein Kind, das seinen Vater nie kennenlernen durfte.
Aber es gibt da ein Dokument in den Unterlagen, das mich wirklich stutzig gemacht hat. Und das betrifft die Religion. Rosa vollzieht nach dem Unglück einen kompletten Konfessionswechsel.
Ja, ein absolut entscheidendes Detail. Johann und Rosa hatten ja noch ganz traditionell katholisch geheiratet. Das war in dieser Region die absolute Norm. Doch nach dem Tod von Ehemann und Bruder tritt Rosa aus der katholischen Kirche aus. Sie schließt sich stattdessen der neuapostolischen Gemeinde an. In der wird Tochter Johanna dann 1931 getauft und später, 1946, durch einen Pfarrer Hering auch konfirmiert.
Aber warum tut man das? Im katholisch geprägten Rheinland der 1930er Jahre war so ein Wechsel doch bestimmt ein riesiger sozialer Skandal, oder?
Oh ja. Es war ein enormes soziales Risiko. Man drohte wirklich, aus der Nachbarschaftsgemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Dass Rosa diesen Schritt trotzdem geht, das ist nicht nur eine Randnotiz in einem Kirchenbuch. Das zeigt uns eine schwer traumatisierte junge Frau.
Inwiefern?
Stellte ihr Umfeld vor. Allein aus ihrem kleinen Ort Kellersberg waren 62 Männer tot. Ihre alte Gemeinde war ein Epizentrum der Trauer. Alles, jeder Gottesdienst, jedes Gesicht erinnerte sie an diesen Doppelschlag, der ihr Leben zerstört hatte. Sie stand vor dem emotionalen Ruin.
Sie musste also irgendwie ausbrechen, ohne physisch wegzuziehen.
Ganz genau. In einer der schwersten Krisen ihres Lebens wechselt man nicht aus einer Laune heraus die Konfession. Das war ein Überlebensmechanismus. Sie suchte nach neuem Halt, nach einer neuen Gemeinschaft, die eben nicht mit den traumatischen Erinnerungen an diesen 21. Oktober belastet war. Ein kompletter Neustart, um als alleinerziehende Witwe überhaupt funktionieren zu können.
Also, was bedeutet das alles? Wenn ich darüber nachdenke, wie akribisch der Enkel Ernst Egener fast 100 Jahre später diese Chronik zusammengetragen hat, das ist wirklich tief bewegend. Er hat aus diesen Puzzleteilen, aus Arbeitsbüchern, Registern und Zeitungsartikeln diesen Menschen ihre Geschichte zurückgegeben.
Und das ist die zentrale Erkenntnis, die wir heute mitnehmen sollten. Geschichte besteht eben nicht aus Zahlen. Die bloße Zahl, 271 Tote, die stumpft uns ab. Aber der Schweiß eines 16-jährigen Schleppers, das fehlerhafte Kratzen einer Feder auf einer Sterbeurkunde und diese unglaubliche Resilienz einer hochschwangeren Witwe, das können wir begreifen. Es sind diese individuellen Schicksale, die zerrissenen Familien und dieser Überlebenswille, die die Geschichte ausmachen.
Ein Wahnsinnsschlusswort. Danke dir für die fundierte Analyse dieser Dokumente. Und dir, der uns gerade zuhört, möchte ich zum Abschluss einen Gedanken mit auf den Weg geben, den du vielleicht in deinen Tag mitnehmen kannst.
Mhm.
Wir haben gesehen, diese ganze tief emotionale Geschichte lag verborgen in ein paar alten Standesamtseinträgen und einem vergilbten Arbeitsbuch. Das lässt einen unweigerlich fragen, welche unerzählten Geschichten von Tragödien, Wundern und schierem Überlebenswillen verbergen sich eigentlich in den unauffälligen Dokumenten deiner eigenen Familiengeschichte? Wer war der Johann oder die Rosa in deinem Stammbaum? Und wer wird sich eines Tages die Mühe machen, ihre Geschichte aufzuschreiben?